Sie hören einen Podcast von Schweizer Radio DRS.
Echo der Zeit. Unsere Themen heute Abend. Weg vom kategorischen Nein. Die SVP gibt den Widerstand gegen den UBS-Staatsvertrag vielleicht auf, stellt aber Bedingungen. Finanzmarktreform auf der Ziellinie. Der US-Senat sagt Ja zum Projekt von Barack Obama. Stellt es die Finanzwelt tatsächlich auf den Kopf? Wir berichten weiter aus Moldawien, wo Außenministerin Galmiret neue Partnerschaften für die Schweiz einfädeln will. Wir sagen, weshalb Fußballfans letzten Mittwoch ins Leere zappten. Der Champions League-Finale wurde auf Samstag verschoben. Das ist nicht nur ein Sportthema. Und dann die Begegnung mit einem, der ausgeharrt hat in seinem Quartier während des Krieges im Irak, während fast alle anderen gegangen sind.
I can say easily that majority of residents in Mansour area left the country.
Hisham Al-Marfai, irakischer Architekt, will beim Aufbau des Landes dabei sein. Echo der Zeit mit Hans Ineichen. Zunächst jetzt Simon Loi. Er hat den Nachrichtenüberblick.
Die SVP sagt nun offenbar doch Ja zum Staatsvertrag der Schweiz mit den USA über die Herausgabe von 4.500 UBS-Kundendaten. SVP-Nationalrat Hans-Rudi Wandfluh erklärte, er gehe davon aus, dass seine Partei dem Staatsvertrag zustimmen werde. Die SVP habe eine Güterabwägung zugunsten des Abkommens vorgenommen. Die Partei stellt allerdings Bedingungen. Sie sage nur Ja, wenn Unternehmen auch künftig Bonuszahlungen nicht versteuern müssen. Die Schweiz wird abgewiesene Asylbewerber wieder mit Sonderflügen ausschaffen. Das haben die Bundesbehörden bekannt gegeben. Die Ausschaffungsflüge waren vor 2 Monaten gestoppt worden, nachdem ein nigerianischer Ausschaffungshäftling kurz vor dem Start des Flugzeugs gestorben war. Neu sollen bei allen Ausschaffungsflügen ein Arzt und ein Rettungssanitäter dabei sein. Sonderflüge nach Nigeria sind bis auf Weiteres nicht möglich. Mit der 6. Revision der Invalidenversicherung will der Bundesrat in den nächsten 8 Jahren 12.000 IV-Renten streichen und so langfristig jedes Jahr 500 Millionen Franken sparen. Heute nun hat sich die zuständige Ständeratskommission klar hinter dieses Ziel und damit hinter den Bundesrat gestellt. Damit dürfte der erste Teil der 6. IV-Revision in der Sommersession im Ständerat kaum bestritten sein. Die Rechtskommission des Ständerates will erreichen, dass Thomas Minder seine Abzocker-Initiative zurückzieht. Denn die Kommission will, dass die Managerlöhne nicht in der Verfassung geregelt werden, wie das bei der Initiative der Fall wäre, sondern in einem Gesetz. Dort könnten die Regeln schneller angepasst werden, falls sich die Umstände änderten, argumentiert die Kommission. Sollte Thomas Minder die Initiative nicht zurückziehen, will die Kommission den Gegenvorschlag des Nationalrates zur Initiative unterstützen. Das Minimalalter, um seinen Körper für sexuelle Dienste zu verkaufen, soll erhöht werden, von heute 16 auf neu 18 Jahre. Dieser Ansicht ist der Bundesrat. Er unterstützt einen Vorstoß aus den Reihen der CVP. Mit der Anhebung des Schutzalters in der Schweiz soll die zunehmende Prostitution Jugendlicher bekämpft werden. Ins Ausland. Deutschland hat definitiv Ja gesagt zu seinem Anteil am 750 Milliarden Rettungsprogramm für den Euro. Sowohl Bundestag als auch Bundesrat haben dem deutschen Anteil von 148 Milliarden Euro zugestimmt. Die kriselnde Autofirma Opel ist ihrer Rettung einen wesentlichen Schritt näher gekommen. Die Mitarbeiter haben sich mit dem Unternehmen darauf geeinigt, auf Teile ihres Ferien- und Weihnachtsgeldes sowie eine geplante Lohnerhöhung zu verzichten. Insgesamt soll so ein Beitrag von 265 Millionen Euro pro Jahr zusammenkommen, der in die Entwicklung eines neuen Kleinwagens gesteckt werden soll. Der Beitrag der Arbeiter ist jedoch davon abhängig, dass Opel finanzielle Hilfe von verschiedenen europäischen Ländern bekommt. Die Fluggesellschaften British Airways und Singapore Airlines haben ihre Zahlen für das letzte Jahr bekannt gegeben. British Airways kommt nicht aus den roten Zahlen und schreibt einen Rekordverlust von 500 Millionen Euro. Als Grund gibt BA sinkende Passagierzahlen und Streiks an. Auch bei Singapore Airlines läuft das Geschäft schlechter. Sie verzeichnet einen Gewinneinbruch von 80%, erwirtschaftet aber immer noch 120 Millionen Euro. In Thailand hat Ministerpräsident Thabisit sein Land zur Versöhnung aufgerufen, 2 Tage nach dem Ende der Straßenkämpfe in Bangkok. Nun müsse die Spaltung im Land überwunden werden, was eine der größten Herausforderungen sei. Wie es politisch weitergeht, ließ Thabisit offen. Noch bis am Sonntag gilt in Bangkok und 23 weiteren Provinzen eine Ausgangssperre. Ein spanisches Gericht hat 3 Mitglieder der baskischen Terrororganisation ETA zu je über 1000 Jahren Gefängnis verurteilt. Die 3 waren an einem Anschlag auf den Flughafen Madrid beteiligt gewesen. Bei dem Anschlag starben Ende Dezember 2006 2 Menschen. Die Strafe von 1000 Jahren ist symbolisch. Die Verurteilten müssen nur 40 Jahre ins Gefängnis. Länger muss in Spanien niemand hinter Gitter. Die Täter müssen den Familien der Opfer aber zusätzlich Schmerzensgeld zahlen, bis zu 700.000 Euro. Nach dem Anschlag auf dem Madrider Flughafen 2006 hatte die spanische Regierung die Friedensgespräche mit der ETA abgebrochen. Die Strafkommission des Schweizerischen Fußballverbandes hat im Zusammenhang mit dem sogenannten Wettskandal 9 Spieler bestraft. Sie alle hätten gegen Bezahlung geholfen, Spiele zu manipulieren. 5 von ihnen wurden auf unbestimmte Zeit suspendiert. Die restlichen 4 erhielten Spielsperren von 1 bis 3 Jahren, wie der Schweizerische Fußballverband mitteilt. Die Börsendaten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index schloss bei 6207 Punkten, minus 0,9%. In New York steht der Dow Jones Index bei 10.190 Punkten, plus 1,2%. Der Euro wird zu 1,4431 Franken gehandelt und der Dollar zu 1,1505 Franken. Zum Wetter. Morgen Samstag liegen über dem Flachland Hochnebelfelder. Ansonsten scheint bereits die Sonne. Tagsüber ist es nebst Quellwolken ziemlich sonnig. Die Temperaturen erreichen im Norden mit Bise 22, im Süden 26 Grad. Am Pfingstsonntag und Montag geht es mit sonnigem und warmem Wetter weiter. Im Süden sind gegen Abend einzelne Schauer möglich. Die Temperaturen liegen zwischen 23 und 26 Grad.
Die enge Kurve der SVP beim UBS-Staatsvertrag. Wie stark schüttelt das die Sozialdemokraten durch? Finanzmarktregulierung in den USA. Kommt damit das Ende der Vergnügungsfahrt an der Wall Street? Micheline Galmiret auf Partnersuche. Weshalb gerade im fernen Osten Europas? Neues Unterhaltungsprogramm für das Samstagabend-Fernsehpublikum. Fußball-Champions-League-Final. Und er möchte die Augen verschließen, bleibt aber trotz allem. Hisham al-Madfai, einer der bekanntesten irakischen Architekten. Das Dossier über den Wiederaufbau des zerstörten Landes im Echo der Zeit von Schweizer Radio Dieres. Diese Sendung gibt es auch als Podcast für unterwegs ab 19 Uhr im Internet unter echo.dieres.ch. Das UBS-Amtshilfeabkommen mit den USA hat eine wichtige Hürde genommen. Eine Mehrheit in der Wirtschaftskommission des Nationalrates ist auf das Abkommen eingetreten. Damit steigen die Chancen, dass es in der Sommersession im Parlament auch genehmigt wird. Denn auch die SVP scheint ihren kategorischen Widerstand gegen das Abkommen aufzugeben. Sie stellt aber gleichzeitig Bedingungen. Der Bericht aus dem Bundeshaus von Pascal Krauthammer.
Wochenlang hat die SVP erklärt, dass sie dem Staatsvertrag mit den USA nicht zustimmen könne, aus rechtlichen und staatspolitischen Gründen. Das war gestern. Heute sind die SVP-Vertreter in der Wirtschaftskommission scheinbar umgeschwenkt. Kommissionspräsident und SVP-Mann Hans-Rudi Wanfluh.
Also die SVP wird Ja sagen zu diesem Vertrag. Ich gehe davon aus.
Mit gutem Grund konnte Wanfluh um die Mittagszeit davon ausgehen, denn in einem ersten orchestrierten Schritt hatte die SVP in der Kommission den Planungsbeschluss des Bundesrates und damit die verhasste Bonissteuer zu Fall gebracht, zusammen mit der CVP und der FDP. Dann, in einem zweiten Schritt, ist die SVP auf den Staatsvertrag, den sie stets ablehnen wollte, eben doch eingetreten. Von einer Wendehalspolitik wollte Hans-Rudi Wanfluh trotzdem nicht sprechen.
Also das ist nicht eine Verhaltensänderung. Für uns war es eine Güterabwägung. Wir gehen davon aus, dass das Abkommen so oder so durchkommt. Es ist nicht ein gutes Abkommen, es ist in unseren Augen ein schlechtes Abkommen. Die Frage, die wir als SVP-Politiker beantworten müssen, ist, ob wir wollen, dass zusätzlich zu diesem Abkommen eine Unternehmensbesteuerung eingeführt wird oder ob wir das nicht wollen. Und wir wollen keine zusätzlichen Steuern für unsere Unternehmer. Und deshalb hat die SVP dazu gestimmt.
Eine andere Erklärung für das erstaunliche Wendemanöver in letzter Minute lieferte der Parteipräsident der FDP-Liberalen Fulvio Belli. Seiner Meinung nach wollte die SVP das medienwirksame Powerplay der politischen Konkurrentin SP unterbrechen. Die SP hatte ihr Ja zum Staatsvertrag ja stets von verbindlichen Regeln für Banken und Boni abhängig gemacht, Fulvio Belli.
Ja gut, je mehr der SP druckt, je mehr die SVP will das Gegenteil machen.
Jetzt, da auch die SVP scheinbar Ja sagte zum Staatsvertrag, stand die SP plötzlich ohne Druckmittel da. Ihre Schlüsselposition war mit einem Schlag verloren gegangen. Eine herbe Niederlage für die SP, dies das Fazit von CVP-Nationalrat Pirmin Bischof.
Die Sozialdemokraten haben darauf gehofft, dass sie mit einer eigentlichen Erpressungsstrategie irgendwelche eigene Wünsche jetzt noch verbinden könnten mit einem Ja zum Staatsvertrag UBS. Wir sind nicht darauf eingetreten. Wir waren die einzige Partei, die von Anfang an gesagt hat, dass wir nicht verbinden wollen. Wir sind damit durchgedrungen und das ist, glaube ich, schon ein politischer Sieg.
Bei der SP ist man konsterniert. Jetzt, da der Planungsbeschluss Bach abgegangen ist und die flankierenden Maßnahmen im Bankwesen in eine unverbindlichere Kommissionsmotion verpackt wurden, hoffte und verlangte SP-Nationalrätin Susanne Leutenegger-Oberholzer,
dass auch die Bevölkerung jetzt klar sehen muss, welche Partei hier Druck machen kann. Und ich bin überzeugt, der Bundesrat wird hier Maßnahmen vorschlagen, jetzt auch wenn der Planungsbeschluss abgelehnt worden ist. Und ich hoffe natürlich, dass im Parlament sich die Mehrheiten noch ändern. Wir werden den Druck selbstverständlich aufrechterhalten. Das letzte Wort in der Sache ist noch nicht gesprochen.
Und wie recht sie doch hatte, vor wenigen Minuten stellte die SVP eine weitere Bedingung. Sie verlangt, dass künftig völkerrechtliche Verträge wie das UBS-Abkommen mit den USA nicht ohne Beschluss des Parlaments abgeschlossen werden dürfen. Die Mitteparteien müssten sich nun entscheiden, so Christoph Blocher, der Chefstratege der SVP.
Wir müssen erst am Schluss gewinnen, nicht zwischendrin. Wenn Sie das nicht wollen, dann stimmen wir nein. Fertig.
Ein Scheitern des UBS-Staatsvertrages bleibt also weiterhin möglich, auch wenn das kategorische Nein der SVP bereits von gestern ist.
Pascal Krauthammer, da hat sich also einiges bewegt heute in den Diskussionen rund um diesen Staatsvertrag. Wir wollen das noch etwas genauer anschauen. Oliver Washington, die SVP ist unter Umständen für ein Ja zu haben, will sich aber, wie wir gehört haben, das Einlenken bezahlen lassen. Man kann also sagen, jetzt zieht die SVP ein politisches Powerplay auf, nachdem das bisher die SP betrieben hatte in diesem Zusammenhang. Was soll das und vor allem, was heißt es für diesen Staatsvertrag?
Ja, ich würde auch sagen, dass ein Scheitern nach wie vor möglich ist. Ich würde aber auch sagen, dass die Chancen gestiegen sind, dass der Staatsvertrag damit durchkommt im Parlament, trotz Bedingungen der SVP. Eine Bedingung ist ja bereits erfüllt, eine Steuer auf Boni für Manager von Grossbanken wird es nicht geben. Das ist nach dem heutigen Entscheid der Nationalrätlichen Wirtschaftskommission klar. Und ob die SVP wirklich Nein stimmen wird im Parlament, wenn auch die zweite Bedingung nicht erfüllt sein wird, dass eben Staatsverträge immer vors Parlament müssen, da mache ich ein Fragezeichen, denn es gibt Stimmen innerhalb der SVP-Fraktion, die sagen, dass daneben einzelne Fraktionsmitglieder leer einlegen könnten, weil sie den Staatsvertrag eben doch nicht gefährden wollen und was dann zu einem Ja führen könnte. Und deshalb eben, die Chancen sind meines Erachtens größer geworden.
Die SVP stellt also Bedingungen für ein Ja, mehrfache Bedingungen. Auf der anderen Seite haben wir die SP, die ihre Fälle davonschwimmen sieht. Sie ist die große Verliererin heute.
Genau, sie ist die Verliererin des heutigen Tages. Ich habe gesagt, die Steuer auf Boni von Bankmanager ist weg und scheitern dürfte die SP auch mit der Forderung, jetzt in der Sommersession mit dem Staatsvertrag auch gleich noch verbindliche Regeln durchzubringen, um das Problem der Großbanken zu lösen. Zwar fordert die Nationalrätliche Wirtschaftskommission, wir haben es gehört in einer Motion, dass der Bundesrat hier vorwärts macht, aber wie griffig diese Motion ist, da gibt es eben Fragezeichen anzubringen. Und wann mit dieser Motion das Großbankenproblem gelöst sein wird, ist meines Erachtens mehr als offen. Was die SP aber immerhin für sich in Anspruch nehmen kann, sie hat mit ihrem Powerplay die Großbankenfrage auf dem politischen Parkett mit Nachdruck deponiert.
Aber sie hat sich möglicherweise verrechnet, trotz allem bei diesem Powerplay, und hat sich diese Niederlage deshalb auch ein Stück weit selber zuzuschreiben.
Ja, ich würde es so sagen, die SP hat die Chance, die sie erhielt, überstrapaziert. Es war ja eine ganz spezielle Konstellation, welche der SP ihr Powerplay erst ermöglicht hat. Am Anfang stand die SVP, die mit ihrem kategorischen Nein zum Staatsvertrag der SP einen phänomenalen Steilpass lieferte. Die SP hat dies ausgenutzt, Druck ausgeübt, die Mitteparteien aber wohl zu stark unter Druck gesetzt, sodass eben die Mitteparteien kein Entgegenkommen signalisierten, sondern vielmehr hart blieben. So hat die SP das Thema zwar sehr gezielt und engagiert besetzt, kam dadurch auch in ein Hoch, aber die doch sehr offensive Art, wie sie dies getan hat, dürfte eben auch bei der SVP ein Umdenken mit ausgelöst haben, doch noch einzulenken. Das hat auch Herr Pelli vorhin gesagt. Und die SVP hatte insofern die Möglichkeit, der SP den Wind aus den Segeln zu nehmen, und das hat sie nun gemacht.
Ist das denn der einzige Grund für die Kehrtwende der SVP?
Nein, es ist nicht der einzige Grund, und das sagt die SVP heute auch ganz explizit. Da würde das Parlament Nein sagen, würde die Schweiz einen gültigen Vertrag mit den USA brechen. Das hätte negative Konsequenzen für die Schweiz. Das will die SVP verhindern helfen, wenn gewisse Bedingungen erfüllt sein sollen. Und insofern spielen beim heutigen Positionsbezug der SVP eben auch wirtschaftliche Überlegungen eine Rolle.
Reden wir noch kurz über die Mitteparteien CVP und FDP. Sie stehen als Sieger da des heutigen Tages. Sehen Sie das auch so?
Ja, das würde ich auch so sagen. Und vor allem auch dann, wenn man davon ausgeht, dass eben die SVP letztlich zustimmen wird. Die wirkliche Siegerin dürfte dann allerdings die UBS sein. Sie muss mit einem Ja nicht mehr befürchten, in den USA ein weiteres Mal unter Druck zu geraten. Und mit einem solchen möglichen Ja wäre es der Grossbank einmal mehr gelungen, die bürgerlichen Parteien für sich einspannen zu lassen.
Besten Dank, Oliver Washington, für diese Einschätzungen. Praktisch rund um die Welt wird an neuen Regeln für die Finanzmärkte gefeilt. Einen großen Schritt weitergekommen sind die USA. In der Nacht auf heute hat sich der Senat auf einen Gesetzesentwurf geeinigt, der die Finanzwelt stark verändern dürfte. Max Ackermann über die Kernpunkte und erste Reaktionen darauf.
Einer reagierte schon vor der Schlussabstimmung. Sichtlich zufrieden trat Präsident Obama vor die Medien, als sich der Erfolg seiner Finanzreform im Senat abzeichnete.
Reform that will protect consumers, protect our economy and hold Wall Street accountable.
Mit dieser Reform würden Konsumenten und die Wirtschaft geschützt. Und die Finanzindustrie, die müsse Verantwortung für ihr Handeln übernehmen. Es gehe nicht darum, die Marktwirtschaft zu behindern, aber es brauche berechenbare, vernünftige und verantwortungsvolle Regeln.
And the reform I sign will not stifle the power of the free market. It will simply bring predictable, responsible, sensible rules into the marketplace.
Die Notenbank erhält mehr Kompetenzen zur Kontrolle des Finanzplatzes. Bankkunden und Kreditnehmer sollen von einer neu zu schaffenden Konsumentenschutzbehörde vertreten, beraten und geschützt werden. Finanzinstitute müssen künftig höhere Eigenkapitalvorschriften und strengere Regeln bei der Verbriefung einhalten. Und der Senat will den Banken auch den Eigenhandel verbieten, das spekulative Geschäft mit bankeigenem Geld also. Alles Maßnahmen, die eine Finanzkrise wie die vor 2 Jahren verhindern sollen. Nie mehr sollen Steuerzahler derart zur Kasse gebeten werden, nur weil die Politik es versäumt habe, die Banken besser zu kontrollieren, sagt Senator Chris Dodd, einer der Architekten des neuen Gesetzes.
We never, ever, ever again want to see you go through this, because your government failed to establish the rules, the regulations and the safeguards that ought to protect you against those kind of behaviors. That brought us to this point.
Künftig haben die amerikanischen Bankaufseher das Recht, die Kontrolle bei einem Finanzinstitut zu übernehmen und es zu zerschlagen, ohne dabei auf das Geld des Steuerzahlers angewiesen zu sein. Dagegen kann im Moment, wenigstens öffentlich, kaum jemand etwas sagen. Die Gegner der Reformvorlage befürchten aber doch zu viel Staat, zu viel Bürokratie, etwa der Republikaner John Kyle aus Arizona.
We're left with a bill that enshrines into law failed policies of the past, imposes a massive new bureaucracy on small business that had nothing to do with creating the financial crisis, and threatens jobs and our economic growth.
Auch Tom Donohue, Präsident der amerikanischen Handelskammer, befürchtet Arbeitsplatzverluste. Mit den neuen Vorschriften würden Amerikas Firmen und sein Finanzsystem im globalen Wettbewerb schwer benachteiligt, heißt es in einer Stellungnahme. Doch die positiven Stimmen überwiegen, auch in den Finanzblättern. Brooke Masters von der Financial Times glaubt zwar nicht, dass die Kultur an der Wall Street grundlegend verändert werde. Dort werde es immer darum gehen, Geld zu verdienen. Aber das Gesetz könne nützlich sein, um künftige extreme Ausschläge auf dem Finanzplatz zu vermeiden.
Wall Street is about making money, and I think it will always be about making money, and no law is going to change that. What hopefully this bill does is prevent the periodic booms and busts to which Wall Street is prone from infecting the larger economy to the degree it did this time.
Noch ist die Finanzreform nicht ganz unter Dach und Fach. Die Version des Senates muss noch mit jener des Repräsentantenhauses abgeglichen werden. Das sollte zwar keine allzu hohe Hürde mehr sein, aber eine Bagatelle ist es auch nicht. Noch offen ist zum Beispiel, wie stark der Derivatehandel reguliert werden soll. Und das ist ein 600 Billionen Dollar Markt. Anreiz genug also für intensivste Lobbyarbeit in den nächsten Wochen.
Max Ackermann über die Finanzmarktreform in den USA. Hier bei mir im Studio ist jetzt Beat Soltermann von unserer Wirtschaftsredaktion. Es ist ja die Rede vom grössten Eingriff ins Bankensystem seit der grossen Depression in den 30er Jahren des letzten Jahrhunderts. Beat Soltermann, ist es das tatsächlich?
Ja, ich denke, das ist sicher die umfassendste Regulierung seit den 1930er Jahren in den USA. In den letzten Jahren, also bis zur aktuellen Krise eigentlich, wurde ja in erster Linie dereguliert, nicht reguliert. Das ist nun anders.
Präsident Obama sagte gegenüber Kritikern, die Reform werde die Kräfte des freien Marktes nicht unterdrücken. Sehen Sie das auch so, denn immerhin hält zum Beispiel die Bankenaufsicht weitgehende Kompetenzen, eine Bank zu zerschlagen, wenn die Stabilität des Finanzsystems gefährdet ist. Das ist doch ein drastischer Eingriff.
Ja, und trotzdem glaube ich, dass Präsident Obama hier recht hat. Die Finanzgeschäfte, die werden ja nicht per se verboten. Es sind lediglich die riskantesten Geschäfte, die nun eingeschränkt oder besser überwacht werden sollen. Die Maßnahmen, die Sie angesprochen haben, die betreffen vor allem Notfälle, Ausnahmefälle. Dass es nun auch hierzu klare Regeln gibt, ist eigentlich zu begrüßen, denn genau solche Regeln haben ja in der Finanzkrise 2008 zum Teil nicht existiert. Das war zum Teil auch juristisch sehr heikel. Da herrscht nun auch Klarheit.
Schauen wir diese hochriskanten Geschäfte an, die Sie erwähnt haben. Der Derivatehandel, der soll transparenter werden, er soll besser kontrolliert werden. Wie einschneidend ist das für die Branche?
Der Derivatehandel ist ein wichtiges Geschäft für die Banken. Bis zur Hälfte der Handelsumsätze machen die großen US-Banken mit solchen Derivatgeschäften. Die neuen Regeln, die würden diese Einnahmen um 30-50% reduzieren, sagen Analysten. Und das würde natürlich auch das Gesamtergebnis schrumpfen lassen unter dem Strich. Es geht also ums Geld und der Senat geht mit seinem Vorstoß hier sogar weiter als die US-Notenbank und das Finanzministerium das eigentlich wollen. Und ich denke, dass die Banklobbyisten hier tatsächlich in den nächsten Tagen versuchen werden, im Repräsentantenhaus noch mächtig Gegensteuer zu geben, um zum Beispiel zu verhindern, dass Banken den Derivatenhandel nicht auslagern oder ganz aufgeben müssten, wie dies der Senat zumindest in gewissen Fällen vorsieht.
Anderes Thema, anderer Punkt in diesem Reformpaket, das Verbot von Eigenhandel. Wie stark schränkt das die bisher fast grenzenlose Freiheit, sage ich jetzt einmal, der Banken ein?
Also das schränkt sie ein, das ist klar. Aber es wirkt eben auch stabilisierend und es reduziert die Gefahr, dass die Banken vor lauter Spekulieren die Übersicht über die Risiken verlieren. Das hat man ja gesehen in der Krise, dass da zum Beispiel gar nicht mehr klar war, was da getan wird mit dem Handel, mit den Ramschpapieren. Da wurde einfach die Übersicht verloren und das will man in Zukunft nicht mehr haben. Allerdings ist interessant, interessant, dass der Senat nicht so weit geht, das Investmentbanking vom übrigen Bankengeschäft zu trennen, also ein sogenanntes Trennbankensystem zu fordern, so wie es nach der großen Depression gemacht wurde und bis in die 90er Jahre unter Präsident Bill Clinton auch in den USA gegolten hat.
Die Financial Times, die titelt heute einen Artikel über diese Finanzmarktreform: ein Tsunami von Regulierungen zerschlägt die Banken. Das tönt drastisch. Sind diese Maßnahmen tatsächlich so griffig?
Es sind griffige, aber eben auch vor allem sehr viele Regeln, die da kommen. 1500 Seiten umfasst diese neue Regulierung. Da kommen noch weitere Behörden dazu, eine Konsumentenschutzbehörde. Das macht alles die Arbeit der Aufseher nicht einfacher. Dazu kommt, dass andere Staaten zum Teil andere Regeln erlassen oder erlassen haben. Und das alles weiss die Finanzbranche in der Regel auszunutzen. Das hat man in der Vergangenheit gesehen. Die Finanzbranche ist eine sehr kreative Branche. Das ist nicht nur schlecht, aber beim Umgehen oder von Gesetzen oder bei Lückensuchen in Gesetzen ist das natürlich nicht so schön. Die Herausforderung wird also sein, dass die Regulierer die Regeln kennen, sie gegebenenfalls anpassen und dass sie sie vor allem auch anwenden, was auch in der Vergangenheit nicht immer der Fall war.
Die USA haben jetzt ihre Finanzmarktregulierungen mehr oder weniger geschnürt. Wie wird sich das auswirken auf die Bemühungen in den anderen Ländern? Werden die jetzt vorwärts machen mit eigenen Reformen? Weil das Konkurrenzargument, das immer vorgebracht wurde, das zieht jetzt nicht mehr.
Ja, dieses Argument gilt so wirklich wohl nicht mehr, aber es gibt natürlich andere Argumente. Und im Grundsatz regulieren alle Staaten in dieselbe Richtung, aber bei den Details gibt es eben doch noch zum Teil sehr beträchtliche Unterschiede. Und so bleibt es weiterhin fraglich, ob auf diese Weise je ein globales, in sich kohärentes Regelwerk für die ganze Finanzwelt entstehen wird.
Besten Dank, Beat Soltermann. Hier im Echo der Zeit von Schweizer Radio DRS geht es weiter mit diesen Schauplätzen. Moldawien diese Woche, Michelin Galmire auf Partnersuche. Madrid morgen Abend, Champions League Final, das ist mehr als Fußball. Irak Tag für Tag, Wiederaufbau eines geschundenen Landes. Allein kann ein Kleinstaat wie die Schweiz weder seine Interessen verteidigen noch Ideen einbringen. Da die Schweiz weder Mitglied der EU noch der NATO ist, fehlen ihr sozusagen die automatisch Verbündeten. Sie muss sich also selber aussuchen, sie muss sich diese selber aussuchen und das tut sie jetzt, östlich der EU. Deswegen bot Außenministerin Micheline Galmire 2 Dutzend in der Region tätige Botschafter zu einem Treffen nach Moldawien auf. Die Schweiz will die Partnerschaften im Osten stärken, der Bericht von Fredrik Steiger.
Sucht man nach naheliegenden Partnern für die Schweiz, denkt man an Länder wie Norwegen, Finnland oder Österreich. Gewiss nicht an das diktatorische Weißrussland, an Moldawien, das ärmste Land Europas oder an Kosovo. Für Außenministerin Micheline Galmire stellt sich aber die Frage anders. Soll die Schweiz auf dem Balkan und jenseits der EU-Ostgrenzen bloß im Schlepptau der mächtigen Akteure EU oder Russland agieren? Oder soll sie eine größere, eine eigenständige Rolle anstreben?
J'étais très soulagée de constater que de la part de nos ambassadeurs et ambassadrices la réponse est non, 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 en aucune façon.
Sie sei sehr erleichtert, dass auch ihre Diplomaten klar gesagt hätten, die Schweiz dürfe keinesfalls bloß hinter den Großen herlaufen. Unser Land sei bisher gemessen an seinen Möglichkeiten zu zurückhaltend aufgetreten.
Nous voulons définir une politique indépendante de la Suisse dans ces régions et il y a une marge de manœuvre.
Es gäbe einen Spielraum für eine eigenständige Politik. Wer den nutzen will, muss aber auch kooperieren mit einstweilen weder demokratischen noch prosperierenden Ländern. Denn Galmire gibt sich überzeugt, es liege im Eigeninteresse der Schweiz, sich gerade die Nicht-EU-Länder auf dem Balkan, im Südkaukasus sowie Länder wie Russland, Weißrussland, Moldawien oder die Türkei als Partner zu suchen.
Il faut voir que ces pays représentent pour nous un intérêt en termes de politique de migration, un intérêt en termes de politique.
Ob es um Migration gehe, um Diversifizierung von Energiequellen oder um neue Märkte, die Schweiz sei angewiesen auf Stabilität, gute Regierungsführung und wirtschaftlichen Erfolg in diesen Staaten. Zu all dem könne die Schweiz einen Beitrag leisten. Herrscht dort nämlich Chaos, drohen Flüchtlingsströme. Die organisierte Kriminalität dehnt sich bis hierher aus und die Schweizer Wirtschaft verliert potenzielle Absatzmärkte. Außerdem braucht die Schweiz Partner, um ihre Anliegen und Ideen in multinationalen Organisationen durchzusetzen.
Dans les enceintes multilatérales, nous avons un certain nombre d'intérêts qui peuvent se rejoindre.
Zwar vertreten die Schweiz und etwa Weißrussland oder Armenien in der UNO oder im Europarat selten dieselben Anliegen. Aber sie haben eine Gemeinsamkeit. Sie sind weder Großmächte, noch gehören sie einem mächtigen Bündnis wie der EU an. Also finden sie allein kein Gehör. Allerdings kann die Schweiz im östlichen Europa keine Politik gegen die EU, gegen Russland oder die dritte wichtige Macht, die Türkei, machen. Mit diesen Akteuren muss sie sich gut stellen. Gerade zu Russland war jedoch das Verhältnis bis vor kurzem getrübt, zur Türkei zeitweilig richtig schlecht. Das habe man nun korrigiert, meint Außenministerin Kalmire.
Le fait qu'on se connaisse bien et qu'on ait l'occasion de les discuter ne fait que renforcer, si vous voulez.
Man kenne sich inzwischen bestens auch auf hoher Ebene und tausche sich permanent mit Moskau und Ankara aus. Enorm Gutwill brachten die guten Dienste in zwei brisanten Konflikten. Zwischen Georgien und Russland agiert die Schweiz als Schutzmacht für beide Staaten. Im Konflikt zwischen der Türkei und Armenien vermittelte sie ein Versöhnungsabkommen. Dass die Schweiz nach Osten blickt, stößt dort auf Wohlwollen. Juri Leanka, Vizepremier und Außenminister des armen Moldawiens, lobt, wenig verwunderlich, die Schweiz in den höchsten Tönen.
Switzerland does matter for Moldova for the very simple reason that the role and the influence Switzerland exercises.
Für sein Land und für die ganze Region sei die Schweiz wichtig und als Partner attraktiv, auch als Vorbild punkto Demokratie und Rechtsstaat. Nur schade, dass sie, wie vielerorts in Osteuropa, wirtschaftlich noch wenig präsent sei.
Of course, we would like to see that Swiss investment is coming to Moldova at a much bigger path.
Auch Stefan Lehne, langjähriger EU-Diplomat und heute politischer Direktor im österreichischen Außenministerium, leuchtet es ein, dass ein Kleinstaat wie die Schweiz außenpolitisch nach neuen Wegen sucht. Das tue, obschon EU-Mitglied, mitunter auch sein Land.
Wir haben keine sozusagen globale Außenpolitik. Wir sind nicht die Architekten der neuen Weltordnung. Aber wir haben gewisse Möglichkeiten, gewisse Kapazitäten, gewisse Stärken.
Auch Vertreter renommierter Denkfabriken wie der Carnegie-Stiftung in Moskau ermutigten vor den versammelten Schweizer Diplomaten das verstärkte Engagement in Europas Osten. Es sei nicht problemlos, aber plausibel. Ein Land, das kein Big Player in der Weltpolitik ist, muss sich politische Nischen und Partner suchen. Beides gibt es jenseits der EU-Ostgrenzen.
Wer am Mittwochabend den Fernseher einschaltete, um Fußball zu schauen, wurde enttäuscht. Erstmals seit vielen Jahren wird der beste Fußballclub Europas nicht an einem Mittwochabend erkoren. Das Champions League-Finalspiel wurde auf einen Samstag angesetzt. So treffen morgen Abend Bayern München und Inter Mailand im Bernabeu-Stadion in Madrid aufeinander. Samstag statt Mittwochabend. Bei dieser Verschiebung geht es nicht nur um Sport, wie Susanne Giger weiß. Sie ist Wirtschaftsredaktorin.
Es war im November 2007. Der weltbekannte französische Fußballer Michel Platini präsentierte als neuer Präsident der UEFA Reformen für die Champions League. In der sogenannten Königsklasse sollten mehr Länder und auch kleinere Clubs mitspielen. Und beiläufig teilte er auch mit, dass die Endspiele ab 2010 neu an einem Samstagabend stattfinden würden. Damit wurde die UEFA einer langjährigen Tradition untreu und hatte dafür scheinbar noble Gründe. Dieser Wechsel habe nicht in erster Linie mit Geld zu tun, erklärt der Sprecher der UEFA, Robert Faulkner, sondern
so, Präsident Michel Platini, when he came to his first final as president in 2007 in Athens, was surprised that there were no kids and families.
Als Michel Platini 2007 als Präsident das Champions League-Finale in Athen besuchte, sei er überrascht gewesen, dass keine Kinder und Familien im Stadion waren. Das sei natürlich nicht möglich, weil am Tag darauf die Kinder in die Schule müssten. Das ändere sich nun. Für das Finale an diesem Samstag habe die UEFA 3000 Tickets für die Kinder zum halben Preis verkauft. Doch das Mitgefühl mit den jungen Fans ist nicht der einzige Grund, gibt UEFA-Sprecher Robert Faulkner zu.
We have a lot of football followers in the East, in Asia, and a growing percentage also to the West in the USA and Latin America.
Man habe inzwischen auch viele Fußballfans in Asien oder im Westen der USA und in Südamerika. Diese hätten nun eher die Möglichkeit, das Spiel am Fernseher mitzuverfolgen. Und ein noch größeres Publikum zu erreichen, das zahlt sich aus. Insbesondere, weil der Markt außerhalb Europa längst noch nicht ausgeschöpft ist.
But it's true that it makes it easier to see outside ex-Europe, as we say. and that's one area where the television rights are still increasing.
Es treffe zu, außerhalb von Europa sei es nun einfacher, das Spiel zu sehen. Und das seien auch die Regionen, wo die Einnahmen aus den Fernsehrechten noch zunehmen. Über 1 Milliarde Euro nimmt die UEFA dieses Jahr mit der Vergabe der Fernsehrechte und dem Sponsoring ein. Das ist ein Viertel mehr als in den Jahren zuvor. Mehr ausgestrahlte Spiele und die Verschiebung des Finales auf Samstag zahlt sich offensichtlich aus. Und nicht nur für die jungen Fans und die Familien im Bernabeu-Stadion morgen Samstag in Madrid.
Susanne Giga. Jetzt ist es 18 Uhr und gut 35 Minuten, das Echo-Dossier. Im Irak haben Flucht und Vertreibung in den letzten 7 Jahren ein großes Loch gerissen. Viele der gebildeten jungen Iraker sind weg, viele Intellektuelle, große Teile der Mittelschicht. Entweder wurden sie vertrieben oder sie sehen in ihrem zerstörten Land keine Zukunft mehr. Es gibt aber auch jene, die ganz bewusst der Situation trotzen und bleiben, selbst wenn fast die ganze Großfamilie unterdessen im Ausland lebt. Hisham al-Madfai ist einer von ihnen, einer der bekanntesten irakischen Architekten und Ingenieure. Aufbauen, was zerstört ist, das ist für ihn auch professioneller Antrieb. Aber die Situation im Irak selbst stellt selbst den konstruktivsten Menschen auf die Probe. Irene Meyer hat Hisham al-Madfai in Bagdad besucht.
Vorher und nachher, wohl in keinem anderen Viertel von Bagdad ist der Unterschied so groß, der Absturz so total wie in Mansur, dem einst noblen Botschaftsviertel im Westen der Stadt, wo die obere Mittelschicht lebte. Heute sind viele Häuser leer, einsam stehen die Palmen in den Gärten. Hisham al-Madfai aber bleibt, auch wenn er oft lieber die Augen schließen würde, vor dem, was er sieht.
Every embassy is surrounded with checkpoints, high concrete walls, even garbage trucks cannot come in. The green streets,
palm trees. Zum Schutz der Botschaften wurden Betonmauern hochgezogen, Checkpoints errichtet, nicht einmal die Müllabfuhr kommt mehr durch, sagt der 82-jährige irakische Architekt und Ingenieur. Das Grün der Palmen und Gärten ist ohne Glanz, das Quartier fast leblos.
I can say easily that majority of residents in Mansur area left the country. I can probably say also that they can afford to do so.
Die Mehrheit der Bewohner von Mansur haben den Irak nach 2003 verlassen. Sie hatten die Mittel dazu, sagt al-Madfai. Mansur war ein Viertel der Sunniten. Nach dem Sturz Saddam Husseins traf der Zorn vieler Schiiten die Sunniten als ganze Volksgruppe. Sunniten wurden vertrieben, Mansur war lange Schauplatz von Terrorgewalt und Entführungen und es gilt heute noch immer als sehr unsicher. Erst ein paar Wochen ist es her, seit bei einem schweren Anschlag mehrere Botschaften zerstört wurden. Obwohl die Sicherheitsmaßnahmen so weit gehen, dass Hisham al-Madfai manchmal sogar Schwierigkeiten hat, in sein Haus zu gelangen, in dem er seit 35 Jahren lebt.
I have difficulty sometimes coming to my house. I was away for 10 days. When I came back, they didn't allow me to go to my Mansur area or Mansur house. They want to know who are you and why are you here.
Wer sind Sie? Was wollen Sie hier? Ich musste den Soldaten und Wachleuten des Langen und Breiten erklären, dass ich hier lebe, erzählt al-Madfai. Die absurdesten Geschichten erzählt der Architekt mit einem Lächeln. Er hat etwas Fröhliches und Vitales an sich. Sein Bruder Ilham, seit langem im Exil, ist der wohl bekannteste irakische Gitarrist und Sänger in der arabischen Welt. Die Familie Madfai ist eine angesehene Bagdader Familie mit kurdischen Wurzeln.
This is our home. This is our places to live in. We have to accept what it is now.
Until das ist unsere Heimat, unser Platz. Wir leben hier und wir müssen diese Situation nun akzeptieren, so lange, bis sie sich ändert oder bis wir sie ändern, sagt der Architekt. Er selber geht gegen Vorurteile oder Verschwörungstheorien an. Dass die Stadtbehörden Mansur besonders vernachlässigten und die Stromversorgung extrem einschränkten aus Rache an den Sunniten, glaubt Madfai zum Beispiel nicht. Er hält die Zerstörung der Stadt für so immens, dass die Behörden an allen Ecken und Enden überfordert seien, ganz zu schweigen von der Situation der Bagdader Vorstädte.
If you go surrounding the suburbs of Baghdad, they lack essential services, unfortunately. All most new areas, they lack water, sewage, garbage collection.
Dort fehlt es an Kläranlagen, an Wasser, an der Müllabfuhr, an gepflasterten Straßen. Und ich habe den Eindruck, so Madfai, die Menschen verbinden nichts mit dem Ort, sie gehörten gar nicht dorthin. Eigentlich könnte sich Hisham Al-Matfai längst zur Ruhe setzen, irgendwo im Ausland. Fast alle Mitglieder seiner weit verzweigten Familie, auch alle Jungen, sind weg. Der alte Architekt aber will sein Land nicht in diesem Zustand sich selber überlassen. Mit seinem Team arbeitet er am Wiederaufbau. Eines der aktuellen Projekte ist der Aufbau der Altstadt von Mosul, der umkämpften und gezeichneten Stadt im Nordirak. Auf dem Reißbrett ist das Projekt schon weit gediehen. Um es nun umzusetzen, muss mit den Ministerien verhandelt werden.
Most of the monies allocated for development have been reallocated against terrorism.
Aber das Geld, das ursprünglich für den Wiederaufbau geplant gewesen sei, fließe jetzt in die Abwehr des Terrors und in Sicherheitsmaßnahmen. Massiv erschwert werde der Aufbau auch durch die Politiker.
Especially in a condition when political differences came up to see between those parties who came into Iraq looking for.
Die mit den Amerikanern ins Land gekommen sind, hatten nur den Sturz des Regimes im Kopf und heute sind sie beschäftigt mit ihrer eigenen Macht. Sie haben keine Idee, wie das Land wieder aufgebaut werden kann. Den aus den USA, Europa oder dem Iran eingereisten irakischen Politikern spricht Al-Matfai die Kenntnis des Landes ab und den Religiösen die politische Kompetenz.
Religious people, they always go back and say, Muhammad, Prophet Muhammad have made Islamic revolution and so on, but conditions are different. Religious people have no idea how to manage a country.
Die Religiösen berufen sich auf den Propheten und die islamische Revolution. Sie können den Koran lesen, aber sie haben keine Ahnung, wie man ein Land regiert, sagt Hisham Al-Matfai. Der Bagdader Architekt war erleichtert nach dem Sturz von Saddam Hussein. Er dachte, sein Land könne sich nun politisch und wirtschaftlich öffnen. Er hoffte auf den freien Markt, auf Arbeit und Prosperität. Bislang vergebens. Aber immerhin, nach Jahrzehnten der Diktatur können sie nun frei sprechen, halte ich ihm entgegen.
I agree with you. You can speak. But believe me, you cannot speak in front of the militias that are part of the government. The number of my engineers who have been forced to move out of their living areas. Why? Because one is Sunni, the other one is Shi'i, and so on. What is the use of free speech when you are moved out of your house?
Einverstanden. Wir haben heute Redefreiheit, sagt Matfai. Aber was ist mit der Redefreiheit, wenn sie Milizen gegenüberstehen, die der Regierung angehören? Was ist mit der Redefreiheit, wenn meine Ingenieure aus ihren Häusern und Quartieren vertrieben werden, weil sie Sunniten oder Schiiten sind? Diejenigen, die die Demokratie exportieren wollten, hätten die ungebildeten Massen im Irak unterschätzt. Aber es gäbe immer noch großartige Leute im Irak. Auch wenn das Land zerstört sei, wie ein Wald, rücksichtslos abgeholzt, die Wurzeln dieser bedeutenden Zivilisation steckten immer noch unversehrt im Boden.
Of course the root is there. That's why I said it takes time. Now, what's coming up is unfortunately not Iraq or Baghdad we know.
Das Land wäre nie mehr dasselbe sein. Nach großer Anstrengung und viel Zeit aber wäre es seine Seele wiederfinden.
We must regain it. This will change. This will change. I have full hope that they will get wiser one day, but it takes time to put them right.
Selbst den Politikern gibt Hisham Al-Matfai eine zweite Chance. Er will daran glauben, dass auch sie weiser werden, irgendwann in ferner Zukunft.
Wiederaufbau im Irak, das war ein Bericht von Irene Meyer. Das war's vom Echo der Zeit für heute. Die zweite Ausgabe hören Sie um 19 Uhr auf DRS2, DRS4 News und der Musikwelle. Ab 19 Uhr gibt's das Echo auch online und zum Herunterladen als Podcast im Internet unter drs.ch. Verantwortlich für die heutige Sendung war Isabel Jacobi, für die Nachrichten Andrea Abbühl, am Mikrofon Hans Ineichen.
Sie hörten einen Podcast von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.